Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Mehr Gold fürs Geld. Seit Jahren das große Thema im Spitzensport. Jetzt soll der Förderanspruch in ein Gesetz gegossen werden. Doch der erste Entwurf lässt den organisierten Sport schäumen. Gleich sprechen wir mit dem DOSB über scharfe Worte der Kritik ans Innenministerium. Im Interview außerdem der Vorsitzende des Leichtathletikvereins aus dem Saarland, für den die beiden positiv auf EPO getesteten Läuferinnen Sarah und Sophia Benfares gestartet sind. Und wir blicken außerdem auf den morgen beginnenden Prozess in der Sommermärchenaffäre und haben ganz viel aktuellen Sport im Programm, von der Bob-WM über die Fußball-Bundesliga bis hin zum neuen Punkterekord in der NBA. Für den gesamten Sport in Deutschland inakzeptabel. Der Deutsche Olympische Sportbund hat am Freitag heftig Kritik geübt am Entwurf für das Sportfördergesetz, der vom Bundesinnenministerium vorgelegt wurde. Der stelle die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik und organisiertem Sport in Frage. Wir fragen Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB. Ist das Innenministerium in Ihren Augen also eine Gefahr für den deutschen Sport?
Nein, weder das Innenministerium ist ein Problem, noch andere Player, mit denen wir jetzt die letzten 2 Jahre gearbeitet haben. Aber wir haben Reformbedarf im deutschen Leistungssport, der schon seit längerem bekannt ist und aus gutem Grund ja bereits 2016 in einer Leistungssportreform bearbeitet wurde, die noch nicht ausreichend war, wie wir leider feststellen müssen. Und deswegen ist unsere Sorge, dass wir an der Stelle, wo wir heute stehen, eigentlich mit den Vereinbarungen, die es schon gegeben hat, noch nicht weit genug gekommen sind. Und deswegen gab es am Freitag eben auf die Einleitung der Ressortabstimmung mit dem Referentenentwurf eine entsprechend klare Äußerung von uns.
Ja, die war ja an Deutlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Wollten Sie da jetzt eine offene Konfrontation auch schaffen?
Nein, aber eine klare Information über die Dinge, die aus unserer Sicht verbesserungswürdig sind, weil wir in der ersten Durchsicht festgestellt haben, dass es eben doch einige Punkte gab, die mindestens nicht so umgesetzt wurden, wie wir es eigentlich in dem langen Prozess, den wir schon hinter uns haben, besprochen haben. Und in diesem Prozess hat es 2 Dokumente gegeben, die letztlich auch beschrieben haben, was wir im Konsens für richtig halten. Ein Grobkonzept Ende des Jahres 2022, ein Feinkonzept im September. Und dieses Feinkonzept und die Inhalte dessen sollten die Übersetzung in das Sportgesetz werden, jedenfalls in den Bereichen, in denen sie relevant waren. Und genau an der Stelle glauben wir, dass es fachliche Unzulänglichkeiten gibt, die wir dringend bearbeiten müssen.
Wenn Sie so lange zusammenarbeiten, Sie schreiben ja auch selber in vertrauensvoller Zusammenarbeit, auch in den letzten 2 Jahren. Wie kann das jetzt so eskalieren?
Das ist sozusagen ein Stück weit auch eine Interpretationsfrage all derer, die jetzt sehr viel Brisanz und auch Konfrontationspotenzial in unsere Presseveröffentlichung reininterpretieren.
Herr Tabor, wenn Sie schreiben, das ist für den gesamten organisierten Sport in Deutschland nicht akzeptabel, dann ist da ja Konfrontationspotenzial. Das wird ja nicht reininterpretiert. Das steht da ja.
Das stimmt. Und insofern ist vor allen Dingen auch die Frage, wie die Umsetzung jetzt stattgefunden hat. Bekommen wir eine unabhängige Sportagentur, so wie wir uns das auch gemeinsam ja im Konsens vorgestellt haben? Ein wesentlicher Baustein ist das Thema ihrer Unabhängigkeit. Da wissen wir, dass wir einen neuralgischen Punkt angesprochen haben, wo insbesondere die Frage der Kontrollfähigkeit dann auch des Haushaltsgesetzgebers, das ist ja ein Thema gewesen, das in der Verfassung des Haushaltsausschusses ein Thema gewesen ist, dass das ein diskrepanter Punkt ist, wo wir möglicherweise auch noch mal nacharbeiten müssen.
Das heißt, um es mal zu übersetzen, es geht darum, wer besetzt wie viele Posten in diesen Agenturen, die sozusagen nachher das Geld verteilen, wer hat am Ende die Letztentscheidung? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
Die Positionierung innerhalb der Gremien ist nicht das Problem, denn da haben wir ja bereits eine Konstruktion besprochen. Die findet sich tatsächlich auch im Gesetzentwurf wieder, dass die Mehrheit für den Bund im Bereich des Stiftungsrates und die Mehrheit für den Sport im Bereich des Sportfachbeirates verortet ist. Was wir allerdings auch wollten und eigentlich unser gemeinsames Ziel war, ist, die operativen Kräfte in dieser Stiftung möglichst unabhängig zu lassen, damit sie frei und zwar ausschließlich nach den sportfachlichen Anforderungen zur Zielerreichung. Wir wollen ja Platz 3 im Winter bei Olympischen Spielen halten. Wir wollen Platz 5 in den Sommerolympischen Spielen wiedergewinnen, wo wir noch einen guten Weg zurückzulegen haben. Und ausdrücklich, wir wollen die Top-Platzierungen 1 bis 3 im Bereich der nicht-olympischen Sportarten bei den World Games behalten. Das muss die Maßgabe für die operativen Entscheider in dieser Sportagentur sein. Und diese Unabhängigkeit für diese sportfachlichen Entscheidungen innerhalb der Agentur sehen wir im Moment durch die Vorgaben, die jetzt verändert auch in diesem Entwurf stehen, dass sogar ein Vetorecht für den Vorsitzenden in diesem Stiftungsrat verortet ist. Das sind Rahmenvorgaben, die in diesem Gesetz stehen sollen, die nicht besprochen waren und die uns auch tatsächlich davon abrücken lassen, dass diese Agentur unabhängig agieren kann.
Ist das aber nicht auch ein bisschen klar? Wir reden ja von 100 Millionen Steuergeld, dass dann die Regierung am Ende den Finger drauf haben möchte, wie das Geld verteilt wird.
Wir finden, dass das so klar nicht sein muss. Und insbesondere in einem Bereich wie dem Leistungssport, wo es ja darum geht, dass man eben gegenüber den anderen Top-Athletinnen und Athleten, mit denen man sich misst, einen kleinen Vorteil braucht, um in die Weltspitze zu kommen und in der Weltspitze ganz oben zu sein, braucht es ein hohes Maß an Flexibilität, um an bestimmten Stellen eben auch Dinge tun zu können, die andere nicht tun und damit den kleinen Vorteil zu erarbeiten, den man braucht.
Das ist klar. Flexibilität und Geschwindigkeit ist ja das eine. Aber im Endeffekt ist das ja tatsächlich Steuergeld. Und da muss ja dann jemand, der die Verantwortung dafür trägt, die politische Verantwortung, muss ja dann am Ende auch entscheiden, was damit passiert.
Das wird so bleiben, wird auch so sein müssen. Aber in der Ausprägung, wie wir das derzeit haben, sagt ja selbst der Rechnungshof, dass die bürokratische Überbordung, die jetzt stattgefunden hat, offensichtlich ein Maß annimmt, das sozusagen auch von dort für nicht mehr sinnvoll erachtet wird. Um mal ein Beispiel zu geben, es gibt dort eine andere Stiftung, nämlich die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die viel größere Freiheiten zugerechnet bekommen hat, auch große Summen an Steuergeld verauslagt, dies aber in einer sehr viel freieren Art und Weise auch im Sinne der Aufgabenerfüllung natürlich unter Kontrolle des Haushaltsgesetzgebers dann hinterher verausgaben darf. Diese Freiheiten hätten wir uns auch für die Stiftung gewünscht, die die Sportagentur beinhalten soll.
Ich frage mal ganz direkt, Herr Tabor, sind Sie auch deshalb so deutlich in dieser Erklärung, weil Sie auch Angst haben, Macht über den Spitzensport zu verlieren?
Die Interpretation, die jetzt zu dieser Reaktion von uns auch zu solchen Aussagen geführt haben, sind zumindest in gewisser Weise überraschend. Wir hätten uns ja ursprünglich niemals in einen solchen Prozess begeben, wenn wir nicht bereit und sogar der Überzeugung gewesen wären, dass eine Übertragung von zentralen Kompetenzen aus dem DOSB und übrigens auch aus dem BMI in eine unabhängige Agentur ein notwendiger Schritt gewesen ist, um die Verbesserung unserer Leistungssportsystematik zu erzielen und unsere sportlichen Ziele besser zu erreichen.
Wie geht's denn jetzt weiter? Sind seit Freitag schon Drähte gelaufen? Ich vermute ja, Sie werden schon Kontakt gehabt haben mit den zuständigen Stellen im Innenministerium.
Es hat in der Tat Kontakte gegeben, auch sozusagen vor dem Hintergrund, dass die Reaktion bei uns einer Erklärung bedurfte. Das haben wir in Teilen bereits gemacht, müssen wir in der nächsten Woche noch fortführen. Und anders als jetzt auch der ein oder andere Kommentator möglicherweise schon Konsequenzen abgeleitet hat, wir sind ja aktuell in einem fortgeführten Projektprozess und die Arbeitsgruppen arbeiten bereits und sie werden auch weiterarbeiten.
Also keine plötzliche Eiszeit.
Ich glaube, dass die aktuelle Situation jetzt zunächst mal einer intensiven Aufarbeitung bedürfen und dass wir mit unserem Ausrufezeichen auch dafür, keine Eiszeit, mit unserem Ausrufezeichen dafür gesorgt haben, dass es eine Wahrnehmung unserer konträren Position gibt. Aber es geht ja nur konstruktiv weiter. Wir können und wollen diese Situation gemeinsam weiterentwickeln und lösen. Wir wollen diese Ziele erreichen, die wir uns am Anfang des Prozesses gesteckt haben. Und das können wir nur zusammen. Wir werden nochmal intensiv ran müssen an das, was wir im Feinkonzept hinterlegt haben, damit es auch wirklich so, wie es geplant war, 1:1 in den relevanten Bereichen ins Gesetz kommt.
Haben Sie Hoffnung, dass das vor der nächsten Bundestagswahl geschafft ist?
Ja, die habe ich. Wir haben gewusst, dass wir einen strengen Zeitplan haben werden, als wir den Prozess begonnen haben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieser strenge Zeitplan jetzt nochmal eine Herausforderung bekommt. Aber wir sind Leistungssportler und auch an der Stelle, was Prozesse anlangt, immer mit dem Ziel unterwegs, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. An dieser Grundausrichtung hat sich nichts geändert.
Wie wichtig wäre es denn, dass es vor der Bundestagswahl geschafft wird, auch mit Blick auf sich möglicherweise ändernde Mehrheitsverhältnisse im Bundestag?
Es ist wichtig, dass wir dieses Gesetz, so wie wir es ursprünglich mal haben wollten, auf den Weg gebracht haben, so schnell wie möglich ins Leben bekommen, weil das für den Leistungssport wichtig ist. Dabei sind diese politischen Rahmenbedingungen für mich, ich bin der Leistungssportvorstand des DOSB, eher zweite Priorität.
Manchmal sind parteipolitische Wege kürzer und manchmal länger.
Wir brauchen diese Veränderungen, um im Sport weiterzukommen und das ist mir die höchste Priorität.
Sagt Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB, zum Zwist um das geplante Sportfördergesetz. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Das Interview in voller, in doppelter Länge finden Sie gleich in der DLF-Audiothek-App. Ob Francesco Friedrich wohl selbst überhaupt noch mitzählt, der WM-Titel im Viererbob heute in Winterberg war sein 16. Uli Schäfer berichtet.
Es war der krönende Abschluss dieser WM, der deutsche Dreifacherfolg im Viererbob. Ganz oben auf dem Siegerpodest stand wieder mal Franz der Große.
Weltmeister 2024, Francesco Friedrich, Torsten Magis, Alexander Schöller und Felix Strauß!
Rekordweltmeister Francesco Friedrich holte sich nach dem Titel im Zweierbob auch den Titel im großen Schlitten. Und das unglaublich souverän mit Bahnrekord im dritten Lauf und einem riesengroßen Vorsprung.
Nee, also wir sind sehr zufrieden. Wir haben das auf den Moment alle hingekriegt. Wir waren alle in Form. Wir haben das Material super hingekriegt. Also wir sind echt stolz, dass wir das so souverän gemeistert haben zum Schluss.
Für Johannes Lochner blieb wie so oft auch diesmal nur der zweite Platz. Doch mit Blick auf seinen schweren Trainingssturz beim letzten Weltcup vor der WM war Lochner mit Silber im Vierer und Bronze im Zweier absolut zufrieden. Genau wie der dritte deutsche Fahrer, der junge Adam Amur, der nach Silber im Zweier zum Abschluss die Bronzemedaille im großen Schlitten gewann.
Im lettischen Sigulda ging mit dem Sieg der Teamstaffel und mit Rang 2 bei den Männern für Felix Loch die 16-jährige Zeit von Norbert Loch als Bundestrainer zu Ende, der sich danach im ZDF verabschiedete.
Ich bin stolz, nicht nur auf die, die hier heute die Teamstaffel gewonnen haben, sondern auf alles, auf mein ganzes Team, auf meinen Staff, wie man so schön sagt, auf alle und dass man so zusammenarbeiten kann. Es gibt nichts Schöneres und ich wünsche der Mannschaft und meinem Nachfolger alles, alles Gute.
Der Holmenkollen in Oslo, er ist einer der großen Wintersportorte. Bevor die Langläufer dorthin kommen, haben die Biathleten jetzt ihre Woche heute mit zwei Mixstaffeln abgeschlossen. Lars Becker fasst zusammen.
Erst landete das Duo Selina Grotjan und Justus Strelo im Single-Wettbewerb auf Rang 6, weil Grotjan bei ihrem Debüt in dieser Disziplin beim zweiten Liegenschießen sogar zwei Strafrunden absolvieren musste. Damit waren alle Chancen dahin.
Ich war irgendwie noch halb mit dem Kopf auf der Strecke. Das habe ich einfach, glaube ich, mir selbst zu verschulden. Ist extrem ärgerlich, mich ärgert's brutal.
Norwegen gewann durch einen überragenden Schlussspurt von Fetle Sjørstad Kristiansen hauchdünn vor Schweden. Das favorisierte norwegische Mixed-Quartett musste sich anschließend beim souveränen Sieg von Weltmeister Frankreich hinter Schweden mit Rang 3 begnügen. Für das deutsche Team hatten Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider gut vorgelegt, der Podestplatz war in Reichweite. Aber dann handelte sich Benedikt Doll bei seiner Schnellschusseinlage stehend drei Nachlader ein.
Ja, ich wollte einfach ein bisschen mal die Chance nutzen, da auch vorzukommen. Und ja, es war schwieriges Schießen und ich habe ein bisschen zu viel riskiert vielleicht.
Am Ende Platz 5.
Noch so ein Traditionsort, Lahti in Finnland und die Skispiele dort. Skispringen, Kombination und Langlauf. Die Ergebnisse des Tages hat Martin Thiel jetzt kompakt.
Für den größten Freudenschrei sorgte zum Abschluss der Skispiele in Lahti Langläuferin Koletta Rizek. Erst stürmte die Oberstdorferin ins Finale beim Sprint in der freien Technik, um dort dann die schwedischen Favoritinnen in der letzten Kurve vor dem Ziel außen zu überholen und Platz 2 hinter der Norwegerin Christine Skistad zu verteidigen.
Ich kann es, glaube ich, gerade noch gar nicht glauben. Ja, bin ein bisschen sprachlos und sehr, sehr glücklich.
Dem Rest im deutschen Team der nordischen Wintersportler wollte das Glück am Abschlusstag nicht ganz so hold sein. Vinzenz Geiger erwischte nur einen ordentlichen Sprung in der nordischen Kombination und musste so im 10 Kilometer Langlaufrennen eine Aufholjagd von Platz 12 starten, die auf Platz 4 endete. Das macht aber Mut, so der Olympiasieger.
Man hat es gesehen heute im Laufen, wenn ich da 2-3 Meter weiter bin, dann bin ich gleich auf dem Podest und das gibt mir natürlich Hoffnung.
Andreas Wellinger hatte im Skispringen dagegen Probleme, seinen 7. Platz einzuordnen. Seine Sprünge auf 126,5 und 126 Meter fühlten sich gut an, aber das Luftpolster fehlte, um Richtung Siegerpodest zu segeln.
Heute der Wettkampf, den sollte man nicht überbewerten. Ich würde sagen, meine springerische Leistung, die war extrem gut. Aber wenn man halt dann einfach das Gefühl hat, ja, wollte jetzt direkt sein und dann sagt man durch, wie wenn man mit dem Fahrstuhl nach unten fährt, dann ist es die Frage, wo kommen minus 17 Punkte her.
Und wenn wir schon bei Wintersporttraditionen sind, nach Norwegen und Finnland geht es jetzt für uns noch nach Schweden, denn da fand heute der 100. Vasa-Lauf statt. Das heißt 90 Kilometer quer durch schwedische Wälder. Julia Weschenbach über ein einzigartiges Ereignis.
Für den Jubiläumslauf hatten sich fast 16.000 Skisportenthusiasten angemeldet, darunter in diesem Jahr auch rund 600 Deutsche. Der historische Lauf übt eine besondere Faszination aus, auf Hobby-Langläufer wie Elitesportler aus aller Welt. Dabei seien die 90 Kilometer eine ganz schöne Qual, sagte Teilnehmer Thomas Lundin. Der Vasa-Lauf an sich ist einfach, wenn ich das so sagen darf, die Hölle. Eigentlich macht es nicht mal Spaß, aber alles drumherum ist total lustig. Trotz der Strapazen hat Lundin den Lauf schon mehrfach absolviert. Es sei einfach ein Lifestyle, sagt der Schwede. Für manche noch mehr als für andere. Gösta Lönnelid hat die Strecke schon 61 Mal zurückgelegt. Auch mit 85 Jahren will er es noch wissen. Es ist ein schönes Gefühl, der Härteste im Club der härtesten Schweden zu sein, der Vasa-Wettbewerb. Veteran. Der Vasalauf erinnert der Legende nach an die Flucht des Schweden Gustav Eriksson Vasa vor den Soldaten des dänischen Königs Christian II. Im Winter 1520-21 durch Dalarna. Vasa wollte die Bürgerinnen und Bürger in Mora gegen den Dänen aufbringen, scheiterte damit aber zunächst und setzte seine Flucht fort, wie der schwedische Journalist Tobias Svanelid erzählte. Dann aber sollen es sich die Menschen in Dalarna anders überlegt und ihn zurückgeholt haben. Und zwar auf Skiern. Wenige Jahre später wurde Gustav Vasa König. Zu seinen Ehren findet der Lauf seit 1922 zwischen Sälen und Mora statt. Nur zweimal fiel er seitdem aus und seine Beliebtheit ist ungebrochen. Die Jubiläumsausgabe war nach 17 Tagen ausgebucht, sagt Vasalaufchef Johan Eriksson. Es war toll, das zu sehen. Es ist ein gutes Signal, dass der Skisport wirklich wieder zurück ist. Natürlich muss man bedenken, dass die Tatsache, dass es der 100. Lauf ist, eine Rolle gespielt haben dürfte.
Die Sieger gingen heute nach Norwegen. Torleif Sürstad bei den Männern und Emily Fleten bei den Frauen. Apropos Norwegen, in Kvitfjell hat Federica Brignone aus Italien den Super-G gewonnen. Kira Weidle wurde Elfte. Die Männer tragen gerade in Aspen ihren Slalom aus. Nach dem ersten Durchgang liegt Lino Strasser auf Rang 6. Es führt der Franzose Clément Noël. Und damit kommen wir jetzt in die Fußball-Bundesliga. Rekord eingestellt. 24 Spiele in Folge ungeschlagen. Das hat Bayer Leverkusen vorher erst einmal geschafft. Heute im Derby beim 1. FC Köln gewann die Werkself mit 2:0 und Armin Lehmann hat den Spielbericht.
Die erste Meisterschaft für das eigentliche Vizekusen rückt immer näher. Auch im rheinischen Derby strauchelte Bayer Leverkusen nicht, sondern siegte letztlich souverän und verdient mit 2:0. Granit Xhaka hingegen stapelt trotzdem tief.
Aber wir müssen erstmal unseren Job machen und das gelingt uns momentan sehr gut und wir freuen uns, wo wir stehen, aber gegessen und gewonnen ist noch nichts. Wir haben noch 10 Spiele und müssen weiterhin am Boden bleiben, weiterhin geduldig bleiben, weiterhin arbeiten, so wie bisher. Und nach 34 Spieltagen können wir gerne drüber reden.
Der 1. FC Köln schwächte sich unnötigerweise selbst. Jan Thielmann sah schon nach einer Viertelstunde berechtigterweise die rote Karte nach einem harten Foul und 10 Kölner wehrten sich tapfer, doch am Ende reichte es nicht. Irgendwo war vielleicht sogar mehr drin für den FC, fand auch Trainer Timo Schulz.
Natürlich hatten sie viel Ballbesitz, aber die größeren Chancen haben wir. Auch Anfang zweiter Halbzeit mit dem Innenpfostenschuss. Die Jungs haben schon gespürt, dass da einiges drin ist.
Köln verharrt knapp auf dem Relegationsplatz und in Leverkusen darf weiter vom Titel geträumt werden.
Hoffenheim hat gerade gegen Bremen mit 2:1 gewonnen. Den Spielbericht gibt's gleich hier bei uns. Erst einmal schauen wir nach Frankfurt. Vor dem Landgericht wird morgen der Prozess in der Sommermärchenaffäre eröffnet. Es geht um schwere Steuerhinterziehung. Angeklagt sind die Ex-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt. Heike Borufka blickt voraus.
Dabei wird es erneut um die Vergabe der WM gehen. Der damalige WM-Organisationschef Beckenbauer hatte ein Darlehen in Höhe von 6,7 Millionen Euro vom früheren Adidas-Chef Dreyfus erhalten. Laut Anklage wurde die Rückzahlung dieser Millionen in einer falschen Steuererklärung als Betriebsausgaben für eine angeblich geplante WM-Gala verschleiert. Ob es sich bei den 6,7 Millionen Euro um eine Schmiergeldzahlung gehandelt hat, konnte nie aufgeklärt werden. Zweimal hatte das Frankfurter Landgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens verweigert, bis das Oberlandesgericht den Prozess angeordnet hat. Bis Ende Oktober sind Verhandlungstage geplant. Am ersten Prozesstag soll die Anklage verlesen werden. Außerdem werden sogenannte Opening Statements der Verteidiger erwartet.
18 Jahre ist die WM jetzt her. Seit 9 Jahren schwelt die Affäre um die 6,7 Millionen Euro ungelöst. Frage an unseren Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Kann ausgerechnet jetzt dieser Prozess Licht ins Dunkel bringen?
Also er könnte das auf jeden Fall. Die ganze Affäre hätte schon seit Beginn vor 9 Jahren aufgeklärt werden können und das gilt bis heute. Nur muss man leider auch sagen, dass die Sache höchstwahrscheinlich trotzdem nie aufgeklärt wird. Denn das Problem ist keineswegs, dass wir hier vor einem der größten Mysterien des Fußballsports stehen, sondern schlicht, dass die Beteiligten, die eingeweihten Mitwissenden, nie ein Interesse daran hatten, dass die Wahrheit hinter dieser Zahlung ruchbar wird. Zu sehen ist einfach ein Funktionärsgeflecht, das seit 9 Jahren nichts als Nebelkerzen wirft. Und das wird auch jetzt kein großes Interesse befeuern, dass die Wahrheit am Ende wirklich öffentlich gemacht wird.
Jetzt gibt es aber diesen Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt. Sie haben jetzt in der SZ geschrieben, es wäre, da liest man ja zweimal und ist ein bisschen erstaunt, es wäre für den DFB besser am Ende, wenn jetzt dann herauskäme, mit dem Geld seien Stimmen bei der WM-Vergabe gekauft worden. Das, was man ja immer dementiert hat. Warum soll das jetzt auf einmal besser sein?
Naja, der DFB ist in diesem Gesamtgefüge ein Spezialfall. Den heute handelnden Personen kann relativ egal sein, was damals rund ums Sommermärchen ihre Vorvorgänger getrieben haben. Sie haben vor allem die Angst, dass jetzt eine gewaltige Millionensumme endgültig an den Fiskus verlieren, wenn es beim Prozess kein für den DFB günstiges Ergebnis gibt. Und hierfür wäre diese Story vom Stimmkauf natürlich ideal, denn wäre der Geldfluss damals für einen nachträglichen Stimmkauf, für die ja zwei Jahre zuvor bereits erfolgte WM-Vergabe, bestimmt gewesen, dann sähe das zwar öffentlich nicht gut aus, man würde ja einräumen, eben doch die WM gekauft zu haben, aber andererseits wäre es steuerrechtlich wohl der perfekte Ausweg, denn zur Zeit der Millionenzahlung damals, 2002, wäre eine Korruptionszahlung ins Ausland moralisch verwerflich, aber steuerlich sogar absetzbar gewesen, nämlich als eine WM-bedingte Betriebsausgabe. Also das könnte eine tolle Lösung für den DFB sein, um sich seine 25 Millionen vom Fiskus wieder zurückzuholen. Nur dürfte es daran scheitern, dass diese Story eben nicht beweisbar ist. Alle vorliegenden Dokumente, auch die Verschleierungen damals, weisen ja gerade nicht in Richtung einer legitimen Betriebsausgabe, sondern in Richtung eines Privatdarlehens zwischen Robert Louis Dreyfus und Franz Beckenbauer.
Jetzt stehen ja drei Ex-Funktionäre vor Gericht mit Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger. Sind denn Verurteilungen am Ende wirklich wahrscheinlich?
Also handfeste Verurteilungen braucht es hier gar nicht, die dürfte es eher nicht geben. Die Betroffenen leiden ja nun schon jahrelang unter diesem Prozess, dem Anstehenden. Auch haben bereits zwei der drei betroffenen Altfunktionäre, nämlich Schmidt und Niersbach, einer Verfahrenseinstellung nach § 153a zugestimmt. Der regelt eine Einstellung mit Geldauflagen. Danach gelten die Betroffenen dann zwar nicht als vorbestraft, sie hätten ihre Ruhe, aber für den DFB wäre das natürlich ein übles Szenario. Denn die Einstellung gegen Geldauflage bedeutet eben auch, dass man zugibt, dass da ein begründeter Verdacht auf Fehlverhalten ist. Und dieses Einräumen dürfte dann das Finanzgericht, das über die Steuerfrage des DFB am Ende entscheiden muss, sicher nicht motivieren, dem DFB als Dank für verbrieftes Fehlverhalten die Gemeinnützigkeit samt Millionen mit Zinseszins zurückzugeben. Also für den DFB wären nur drei glatte Freisprüche hilfreich. Und das ist nach Aktenlage eher nicht in Sicht, zumal ja eine höhere Instanz, nämlich das Oberlandesgericht, die aktuelle Landgerichtskammer bereits zweimal zur Eröffnung dieses Verfahrens verdonnert hat. Und zwar, weil das OLG einen ausreichenden Tatverdacht verfügt hat.
Aber was heißt das dann für den DFB? Der ist ja finanziell ziemlich angeschlagen. Kann das noch richtig Probleme geben?
Na, es wird die Schieflage, die finanzielle, natürlich weiter befördern. Für den DFB heißt das zunächst, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit diese 25 Millionen Euro, 28, 29 wahrscheinlich mittlerweile mit Zinsen, endgültig abschreiben kann. Tatsächlich ist es so, dass man im Verband jahrelang gehofft und lange auch geglaubt hat, dass man das Geld schon irgendwann wiederbekommt. Intern soll sogar gewitzelt worden sein, dass das Geld in Zeiten der Nullzinspolitik doch ganz gut bei der Justiz angelegt ist. Das erschien lange Zeit auch aussichtsreich, weil die zuständige Kammer den Prozess ja zweimal einstellen wollte. Und dann hätte es das Geld zurückgegeben. Aber jetzt muss verhandelt werden und weder die steuerlichen Zuordnungen noch die Aktenlage deutet darauf hin, dass man das Geld wiederkriegen kann. Und der DFB, dem schlüge also die Einbuße auch dieser bisher bei der Steuer ja nur geparkten Gelder ohne Frage schwer ins Konto.
Einschätzung von Thomas Kistner. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Und jetzt, wie versprochen, der Spielbericht aus Hoffenheim. 2:1 gegen Bremen zum Abschluss des Spieltags. Stefan Kerstalt.
Am Ende war es dann nochmal sehr knapp, aber der Heimsieg, der dritte in dieser Saison für die TSG Hoffenheim, ist perfekt. 2:1 heißt es gegen Werder Bremen. Doppeltorschütze in der ersten Halbzeit für die TSG war Maximilian Bayer in der 8. Minute nach Eckball von Anton Stach und dann auf Vorarbeit von Bebu in der 44. Minute. 2:0 stand es zur Pause. Dann die 73. Minute, nachdem zuvor beide Teams Chancen auf Tore hatten. Da sah Matthias Bülter, der Hoffenheimer, die gelb-rote Karte und in Überzahl warf dann Werder Bremen alles nach vorne, schaffte aber nur noch durch den eingewechselten Skelly Alvero den Anschlusstreffer in der 90. Und auch die 7-minütige Nachspielzeit überstand die TSG Hoffenheim und feiert hier einen verdienten, wenn auch glücklichen 2:1 Erfolg gegen Werder Bremen.
Hoffenheim bleibt damit auf Rang 7, Bremen ist 8. Es ist international das erste Highlight der Leichtathletik-Saison, die Hallen-Weltmeisterschaft in Glasgow. Vor den letzten Entscheidungen heute Abend können wir jetzt live mit ARD-Reporter Volker Hirt in Glasgow in der Halle sprechen. Die deutsche Mannschaft ist ja nur mit ganz kleinem Team vor Ort, aber es gab Freitag eine überraschende Silbermedaille. Wie fällt insgesamt das Fazit aus?
Ganz gut, muss man sagen. Vor allem, wie Sie richtig sagen, die Überraschung war es eben mit durch Yemisi Ogunleye im Kugelstoßen. Die Mannheimerin hat zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere, 25 Jahre ist sie alt, über 20 Meter gestoßen. Und damit ist sie in der absoluten Weltelite angekommen. Und auch die anderen haben sich gut verkauft, muss man sagen. Christina Honsel, Vierte im Hochsprung. Simon Batz, Vierte im Weitsprung. Max Hess war ein bisschen Enttäuschung, hat den Endkampf nicht erreicht. Als Neunter nur die besten 8, kommen ja nach 3 Versuchen weiter. Also insgesamt war das bisher okay. Und es ist ja tatsächlich eine sehr kleine Mannschaft. Zumal wir ja heute Abend noch ein heißes Eisen im Feuer haben.
Im Weitsprung, nämlich bei den Frauen, auch wenn das nicht Malaika Mihambo ist. Wenn wir über den Weitsprung sprechen, ist das eine Debatte auch bei dieser WM. Der Weltverband hatte ja Schlagzeilen gemacht mit den Überlegungen, vielleicht den Absprungbalken abschaffen zu wollen.
Ja, das ist natürlich ganz heftig diskutiert worden und wird auch weiterhin diskutiert. Wir haben dazu zum Beispiel den Olympiasieger-Weltmeister, noch hier Hallenweltmeister, gefragt, Miltiades Tentolo aus Griechenland. Und der hat gesagt, wenn der Balken abgeschafft wird, dann höre ich auf damit, denn das gehört unbedingt dazu. Du musst beim Anlauf den Balken treffen, das ist eben das Besondere auch am Weitsprung. Und andere, wie zum Beispiel Malaika Mihambo, die sagen, damit könnte ich mich sogar anfreunden. Es ist natürlich klar, die große Schwierigkeiten haben, serienweise das Brett zu treffen, die sind eher dafür. Und die anderen, die das toll machen und eben auch erfolgreich sind, wie zum Beispiel Tentolo, die sind dagegen. Also ich glaube, das Weitsprunglager ist da sehr gespalten.
Gibt es denn eigentlich bei dieser Hallen-WM schon irgendwelche internationalen Fingerzeige für die olympische Saison?
Absolut. Also ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, 35 Jahre oder so, aber ich hatte gestern wahnsinnig Gänsehaut beim Weltrekord einer Holländerin, Femke Bol, über 400 Meter. Das ist brutal. Also das ist unfassbar. 49,17 Sekunden. Also jeder, der uns zuhört, kann da keine 2 Meter mitrennen. Und das macht die über 400 Meter in einem Wahnsinnstempo. Und so ein Weltrekord, das erlebt man auch nicht alle Tage. Armand Duplantis aus Schweden, der Stabhochspringer, ist hier. Auch er wird heute im Stabhochsprung versuchen, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Noah Lyles, der schnellste Mann der Welt. Viele Olympiasieger, Weltmeister sind hier. Also die Bedeutung dieser Hallen-Weltmeisterschaften international ist groß und die Leistungen sind auch ebenfalls großartig.
Danke an Volker Hirt für diese Live-Eindrücke aus Glasgow vor den letzten Wettkämpfen bei der Hallen-WM. Die deutsche Leichtathletik hat ein Dopingproblem. Sarah und Sophia Benfares, die Mittelstreckenläuferinnen, stehen beide unter EPO-Verdacht, sind positiv getestet worden. Bei Sarah, der älteren Schwester, hatte Vater und Trainer Samir Benfares noch eine Knochenkrebserkrankung angeführt. Ob das jetzt nach dem zweiten Fall noch zu halten ist, fraglich. Vor der Sendung habe ich darüber mit Thomas Klein gesprochen. Er ist der Vorsitzende des LC Rehlingen im Saarland, für den die Benfares-Schwestern gestartet sind. Für ihn sind diese positiven Dopingtests ein Albtraum.
Wir waren natürlich erstmal geschockt. Wir hatten natürlich noch nie in einer Form mit einem positiven Befund zu tun. Da gibt es auch keinen Plan, es gibt auch keinen Worst Case, was man dann halt macht. Wir sind natürlich dann erstmal mit dieser Geschichte konfrontiert gewesen und waren uns relativ schnell einig, dass wir sowohl nach innen in unserem Verein selber wie auch nach außen mit den Anfragen sehr transparent und offen umgehen möchten, um nicht den Eindruck zu hinterlassen, dass hier irgendwo auch was von Vereinsseite unterdrückt oder vertuscht wird, sondern wir haben von Anfang an eine offene und transparente, kooperative Kommunikation geführt.
Wie wichtig ist es für Sie, Ihren Verein, ich sag jetzt mal, schnell aus den Schlagzeilen zu kriegen, dass es nicht immer heißt, Klammer auf, LC Rehlingen, Klammer zu?
Ja, klar. Letztendlich fällt ja mit dem Namen Sarah Benfares auch immer der Vereinsname. Das ist ja klar. Jetzt mit der Sophia, mit dem zweiten positiven Fall, ist natürlich auch klar, dass wir jetzt auch hier nochmal relativ konsequent handeln mussten. Und zwar haben wir jetzt Sophia direkt suspendiert, haben auch die dritte Benfares-Schwester Selma aus unserer Förderung rausgenommen und haben den Mädchen einen freiwilligen Ausschluss aus dem Verein empfohlen, Wenn sie das nicht machen, werden wir das nächste Woche dann halt in einer Vorstandssitzung beschließen, zum Beschluss bringen.
Gibt es da schon eine Reaktion?
Wir haben eine Reaktion erhalten, ja, aber noch nicht die Reaktion, die wir uns jetzt auch erwarten, dass sie halt einen Rückzug aus dem Verein jetzt auch dann mitgeteilt haben.
Das heißt, Kooperationsbereitschaft ist von Seiten der Familie Benfares nicht so sehr gegeben?
Nein, ist nicht gegeben und insofern werden wir jetzt auch dann diesen Schritt dann halt auch gehen und somit erstmal eine Trennung, einen Cut erstmal dann auch damit herbeiführen.
Ich habe mich gefragt, wie schwierig ist das eigentlich für Sie, jetzt auch die dritte Schwester Selma aus der Förderung zu nehmen, wenn gegen Sie gar nichts vorliegt?
Das ist richtig, das ist korrekt, aber es ist eine Trainingsgruppe. Der Vater ist auch gleichzeitig Trainer und ich sag mal, ich habe den Begriff System benutzt. Man kann davon ausgehen, dass es hier jetzt ein systematisches Problem ist und insofern gehört sie zur Trainingsgruppe und dann auch zum System. Und damit wollen wir auch nichts zu tun haben.
Jetzt leben die Schwestern mit der Familie und trainieren ja auch in Paris. Wie oft und wie intensiv war denn da überhaupt der Kontakt?
Ja, wir haben uns zu Meisterschaften halt doch immer noch mal kurz geschlossen, weil es hier um organisatorische Fragen ging, um Anreise, um Hotel. Es ging natürlich dann um Vereinbarungen, vertragliche Gespräche, aber auch zwischendurch, wo man dann auch mal nachgehört hat, wie läuft's, wie ist die Trainingssituation.
Aber auf dem Platz oder in der Halle bei Ihnen in Rehling waren die so gut wie nie?
Nein. Die haben in der Regel in Frankreich trainiert. Sie haben auch ein Haus in Fontremeux in Pyrenäen. Da waren sie auch wohl sehr regelmäßig zum Training. In Rehlingen haben sie überhaupt nicht trainiert.
Sie müssen sich ja wahrscheinlich jetzt auch Fragen stellen, wie das in den letzten Jahren so war. Konnten Sie sich das vorstellen, dass da in diesem System, wie Sie es genannt haben, irgendwas nicht sauber läuft?
Nein. Nein, vorstellen konnte ich mir sowas nicht, vor allem weil ja auch der Vater noch der Trainer ist. Also das ist völlig abwegig und entzieht sich auch meinen Vermutungen oder Fantasien, dass sowas dann halt auch in der Familie möglich wäre.
Wie sehr hat sich jetzt Ihr Bild verändert von dem Vater und den drei Schwestern?
Ich glaube, die Reaktion, dass wir die Verbindung jetzt konsequent zur Trennung gebracht haben, spricht dafür Bände und ich glaube, das ist selbstredend dann.
Haben Sie denn noch Kontakt?
Nein.
Es gibt jetzt neue Äußerungen des Vaters auf einem französischen Portal. Er bestreitet diesen positiven Test von Sophia, übt auch Kritik an den deutschen Medien und sagt, die ältere Schwester Sarah habe jetzt ihre Karriere auch beendet. Macht das noch irgendwas mit Ihnen? Heißt das was für Sie oder ist Ihnen das jetzt fast schon egal?
Nein, das ist mir nicht egal, aber es wirft kein gutes Bild auf ihn und es komplettiert sich immer mehr. Also ich sag mal, diese Aussagen, auch dass die zweite positive Probe nicht ihm mitgeteilt worden ist, das hat die Nada ja auch nochmal dementiert. Also das kann gar nicht sein und das wirft kein gutes Licht insgesamt auf ihn, auf die Familie und ich bin sehr überrascht, dass man sich da nicht auch irgendwann mal geläutert zeigt und da vielleicht auch einen anderen Ton anschlägt.
Thomas Klein von der LC Rehling und der Dopingverdacht gegen die Läuferin Sarah und Sophia Benfares. Apropos Doping. Das IOC will ja für die Olympischen Spiele in Paris auch Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge zulassen. Es gibt aber große Zweifel, wie gut man diese Athleten überhaupt testen kann. Der Bericht dazu von Sebastian Krause.
Eine Voraussetzung, die jeweiligen Athleten müssen in der Vorbereitung auf die Spiele streng getestet worden sein. Woran der Deutsche Schwimmverband große Zweifel hat. Auf Anfrage heißt es:
Uns ist bislang leider nicht bekannt, wer in Russland trotz Kriegszustand gerade wie und wie oft unangemeldet bei Dopingkontrollen durch unabhängige Instanzen überhaupt getestet werden kann.
Travis Tigard, der Anti-Doping-Chef der USA, fordert ein unabhängiges Gremium, das alle russischen Sportler überprüft.
Ich denke, Russland hat die Olympischen Spiele beschmutzt, mindestens seit 2014 oder 2012. Und es gab seitdem bei jedem Sommer- wie Winterspielen ein Problem. Ich denke, es ist endlich Zeit, dass wir ehrlich sind, was es wirklich braucht, um sicherzugehen, dass Russland die Olympischen Spiele nicht weiter mit dem Doping-Thema besudelt.
Das IOC verweist auf die Internationale Testing Agency, die für die Dopingkontrollen gerade während und im Vorfeld von Olympischen Spielen zuständig ist. Deren Generaldirektor Benjamin Cohen kann die Bedenken nachvollziehen.
Die Leute denken, Russland, die hatten so viele Probleme, sind außerhalb des Anti-Doping-Systems und tauchen dann plötzlich in Paris auf. Nein, das ist nicht die Realität. Die tauchen nicht plötzlich auf. Wir folgen ihnen jeden Tag. Wir testen sie jeden Tag. Und wenn wir das Gefühl haben, sie sind für Paris qualifiziert und nicht ausreichend getestet, dann testen wir sie noch mehr.
Eine Firma, die Dopingkontrollen in Russland durchführt, kommt aus Deutschland. Die Firma PwC aus Girching bei München mit Geschäftsführer Volker Lagmann.
Wir haben Kontrolleure in Russland, die arbeiten schon sehr, sehr lange für uns. Wir stellen in der Zusammenarbeit keinen Unterschied fest zu den anderen Kontrollen, die wir sonst durchführen.
Dass jemand auf die Dopingkontrollen in Russland Einfluss nimmt, die Sportler vor unangemeldeten Tests warnt, lasse sich aber nicht ausschließen.
Auf dem Weg nach Paris begleiten wir hier im Deutschlandfunk Parathletin Irmgard Bensusen. Die 33-jährige, aktuelle Weltmeisterin über 200 Meter, möchte ihre dritten Paralympics erreichen und hat vor ein paar Tagen jetzt die Norm dafür geschafft. Aber ist das eigentlich noch was Besonderes, habe ich sie gefragt, die Norm, wenn man schon so viele Erfolge hat?
Nein, es ist mich schon was Besonderes, weil die Saison ist nicht gut angefangen. Ich hatte Krankheitsbedingungen und Verletzungsbedingungen schon sehr spät in der Saison gestartet. Und ich meinte, das war eine sehr schöne Zeit, was ich gelaufen bin, was ich die letzten Jahre nicht geschafft hatte, diese Jahreszeit.
27.01 für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Ja, 27.01. Ich dachte zuerst, wenn ich um die Linie kam, dass es unter war und dann hat es sich korrigiert. Es war so Erleichterung, aber die gleiche Zeit wieder eine Enttäuschung, dass ich die 27 nicht geklappt habe. Aber es war eine sehr große Erleichterung und ich bin wirklich sehr stolz auf mich selbst und ich sollte einfach Vertrauen in mich selbst haben, dass ich auf die richtige Weg bin.
Was bedeutet das aber, so eine Norm laufen zu müssen? Immerhin als amtierende Weltmeisterin würde ich mir denken, ist das doch eigentlich vor allen Dingen Formsache, weil man als Weltmeisterin ja wahrscheinlich sowieso in diesen Sphären laufen wird.
Ja, ich habe mich vor ein paar Jahren nicht selbst versprochen, dass die Tag, die ich die Norm nicht laufen kann, weiß ich, dass meine Karriere vorbei ist. Aber immerhin, wir haben jetzt Trainingslager und wir sind jetzt wieder im Aufbauprogramm. So, ich kann mich ganz entspannt auf Paris vorbereiten und brauche mich nicht noch über die Norm zu kommen oder über die Kleinigkram zu kommen. Ich brauche mich nicht fit zu sein jetzt im Mai oder was. Ich kann mich jetzt einfach fit in Paris sein. Und das ist einfach so eine ganz schwere Gewicht, der bei meiner Schulter ab ist, dass ich die Norm geschafft habe.
Das heißt auch, dass Paris, die Paralympischen Spiele jetzt ein bisschen greifbarer sind, dass man sich das besser vorstellen kann?
Ja, die einzige, die jetzt noch ablaufen ist, dass ich gesund bleibe und dass ich von der Verband nominiert wird und dann bin ich in Paris dabei.
Jetzt hat der Verband.
Und ich hoffe, dass die mitspielt für mein dritte Paralympics.
Jetzt hat der Verband in einer Mitteilung nach den deutschen Meisterschaften, als es die Norm war, geschrieben, das sei eine herausragende Leistung gewesen. Dann ist doch die Nominierung durch den Verband am Ende wirklich nur noch Formsache.
Ich weiß nicht, was die Verband in Sicht haben, ob die ihren so jüngere Athleten mitnehmen will, was vielleicht, dass die Erfahrung sammelt oder dass sie sich auf Medaillekandidaten konzentrieren. Ich bin mir nicht sicher, was der Ziel und die Zweck ist von der Verband. Ich kann nur hoffen, dass der mir so unterstützt, wie die mir die letzten 10 Jahre unterstützt haben. Ich habe jetzt einen Slot geholt für Deutschland, für die Frauen. Aber das bedeutet nicht, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Ich habe die Norm geschafft. So von meiner Seite habe ich alles erledigt, was ich erledigen kann. Der Rest ist jetzt nur die Verband, der die Entscheidung treffen sollte, ob ich dabei sein würde oder nicht. Mir ist mein Bestes zu geben, fleißig zu trainieren, kann ich nicht.
Als wir im ersten Teil der Serie gesprochen haben, haben Sie gesagt, Gold sei in Paris gar nicht das Ziel. Wenn man jetzt aber Ihr Athletinnenporträt bei Ihrem Verein in Leverkusen aufruft, steht da Ziel Doppelpunkt Gold in Paris.
Ja, das war, ich kam wieder aus Tokio wieder und ich habe mich die Frage gestellt, mache ich jetzt in Paris weiter oder mache ich jetzt die nächsten 3 Jahre oder mache ich das nicht, höre ich auf. Und dann habe ich mich selbst gesagt, ja, wenn Paris, dann Gold. Okay. Aber seit Tokio ist so viel mit mir passiert. Ich bin in so tiefe Loch gefallen, habe Depressionen und ich habe mich eigentlich wieder da rausgekämpft und habe gesagt, weißt du, ich will für mich einen schönen Abschluss haben. Ich will das tun, was ich genieße und ich muss auch mit mich selbst klarkommen und mich selbst sagen, hey, das war okay, dass ich nicht Gold gewonnen habe. Und dass ich Leute um mir sagen, hey, okay, weißt du, vielleicht seid ihr nicht zufrieden damit, aber ich bin zufrieden damit. Und das war ein sehr langer Prozess. Und jetzt von dem Prozess, wo ich gesagt habe, hey, entweder Gold oder gar nichts, wo ich bis den Entscheidungen gekommen bin und gesagt, ich will es einfach genießen und einen schönen Abschluss zu finden. Das war ein sehr schwieriger und ein sehr schwerer Prozess, muss ich sagen.
Parathletin Irmgard Bensusen, auch mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Das war Teil 2 unserer Serie mit ihr auf dem Weg zu den Spielen in Paris. Ein anderes Wort als historisch bleibt gar nicht beim Blick auf diese Zahl. 40.000 Punkte. Als erster Mensch überhaupt hat Basketball-Superstar LeBron James diese Marke in der NBA geknackt und ist noch nicht am Ende. Ralf Borchert berichtet.
Gets inside. It's good. It's 40,000 for LeBron James.
Auf diesen Moment hatten Reporter und Fans gewartet. Nach 81 Sekunden im zweiten Viertel war es soweit. LeBron James durchbrach als erster NBA-Profi überhaupt die 40.000-Punkte-Schallmauer. Blitzschneller Spin-Move nach der Drehung, Abschluss per Layup. Die entscheidenden Punkte waren gemacht. LeBron James ist mit dem Knacken der 40.000-Punkte-Marke noch ein Stück mehr Basketball-Ikone. Als ältester Spieler der besten Liga der Welt agiert er immer noch lässig, wendig, schnell, wurfsicher. Obwohl er noch in diesem Jahr 40 wird, deutet bisher nichts auf ein Karriereende hin. James will bei den Olympischen Spielen in Paris für die USA auflaufen und er hat mehrfach betont, dass er am liebsten noch zusammen mit seinem Sohn in der NBA spielen würde. Bronny James, 19, spielt gerade seine erste College-Saison.
32-18. Mit diesem Ergebnis hat die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft gerade in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei gewonnen. Am Donnerstag auswärts gab es schon ein 40-18. Berlin und Stuttgart, die heißen die neuen Pokalsieger im Volleyball. Den Finaltag heute in Mannheim fasst Jakob Rüger zusammen.
Am Ende standen die Frauen aus Stuttgart und die Männer aus Berlin im Konfettiregen von Mannheim. Beide Teams waren die Feierlichkeiten bereits gewohnt. Der MTV Stuttgart holte sich seinen 5. Pokaltitel der Vereinsgeschichte nach einem überzeugenden und ungefährdeten 3:0 gegen den SC Potsdam. Der deutsche Meister war den Brandenburgerinnen in allen Belangen überlegen. Im Männerfinale sahen über 10.000 Zuschauer ebenfalls ein 3:0 der BR-Volleys gegen Herrsching. Die Berliner hatten nur im dritten Satz Mühe mit den Oberbayern, die zwar frech aufspielten, aber chancenlos waren. Die Favoriten setzten sich schlussendlich bei den Männern und Frauen durch und durften am Ende verdient feiern.
Und wir kommen nochmal zum Fußball zurück. Der VfL Osnabrück steht ein bisschen abgeschlagen am Tabellenende der zweiten Liga, holte heute aber ein 2:1 beim Hamburger SV. Das heißt, von 3 Saisonsiegen haben die Osnabrücker 2 gegen Hamburg geholt. Lars Pegelow.
Osnabrück spielte diszipliniert und das genügte, um den HSV wie im Hinspiel zu schlagen. 6. Minute, 0:1 durch Lukas Kunze. Die Hamburger zwar feldüberlegen, aber offensiv einfallslos. Immerhin Robert Glatzel gelang noch in Durchgang 1 per Foulelfmeter der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit konnte der HSV auch eine Überzahl nicht nutzen. Nach gelb-roter Karte gegen den Osnabrücker Jemfi im Gegenteil. 89. Minute, überflüssiges Foul von Van der Bremt im eigenen Strafraum und Michael Kisons verwandelt den Elfmeter zum 1:2 Endspiel. Stand. Im zweiten Spiel unter seiner Regie die erste schwere Enttäuschung für HSV-Trainer Steffen Baumgart.
Außerdem gewinnt Wien 3:0 in Elversberg, Paderborn und Magdeburg trennen sich 0:0. Seit Jahresbeginn gibt es die neue Hallenserie Baller League. Durch millionenfaches Streaming ein kleiner Internet-Hype. Viele Spieler kommen aus Regional- oder Oberliga-Vereinen und das bietet zum Teil enormes Konfliktpotenzial. Benedikt Haupt über neue Streitlinien im Fußball.
Normalerweise spielt Georgi Antoski für die zweite Mannschaft von Fortuna Köln in der Oberliga. Seit einiger Zeit ist er aber zudem in der Baller League auf dem Platz, in der Halle. Fußball, so wie früher auf dem Bolzplatz, ist eines der Versprechen der Liga. Für Antoski eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der 5. Liga.
Mir macht es generell sehr viel Spaß, da auf Kleinfeld zu spielen. Da kommt es halt auf Technik an. Da kommt es auf schnelle Entscheidungen an. Das ist halt wirklich, wie man es früher gemacht hat auf dem Bolzplatz. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es eine coole Plattform ist für junge Spieler vor allem. Es ist immer interessant, mit ehemaligen Profis sich zu messen.
In der Baller League spielt er für das Team Streets United. Teammanager sind Lukas Podolski und die Schweizer Nationalspielerin Alicia Lehmann. Antoski bekommt wie alle anderen Spieler pro Spieltag 250 Euro. Das dürfte in den meisten Fällen mehr sein als bei einem Einsatz in der Oberliga. Viel interessanter ist für die Spieler wohl die Online-Präsenz. Die Baller League wird online auf der Plattform Twitch gestreamt. Allein der 6. Spieltag hat hier 1,4 Millionen Aufrufe erzielt. Nicht vergleichbar mit ein paar hundert Zuschauern in der Oberliga. Dafür tritt Antoski gerne auch noch einen weiteren Tag gegen den Ball.
Eine ganz normale Woche ist dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags Training und montags haben wir halt dann die Baller League.
Für Georgi Antoski sei die Belastung kein Problem. Die Taktung des Trainings mit Regeneration und Formaufbau fürs nächste Wochenende könne man anpassen.
Dann regeneriert man in der Regel dienstags sehr viel, wenn man am Sonntag dann 90 Minuten gespielt hat. Darauf achtet dann der Trainer und dann wird die Woche dementsprechend halt auch angepasst.
Und auch seinen Verein Fortuna Köln stört das Engagement des Spielers nicht. Aus dem Verein sind mehrere Spieler in der Baller League aktiv. Anderen Vereinen in der Oberliga Mittelrhein ist die Baller League ein Dorn im Auge. Dem SV Siegburg zum Beispiel. Nur über die sozialen Medien erfährt der Verein im Dezember, dass sich einige ihrer Spieler in der Auswahl für die Baller League befinden. Ein Problem für Sportdirektor Oliver Bonato.
Die unterschreiben bei uns Verträge, wo ganz klar drinsteht, wofür sie sich entscheiden. Diese Verträge laufen meistens 12 oder 24 Monate. Und da steht ganz klar drin, dass sie nicht für weitere Ligen spielen dürfen.
In der Konsequenz stellt der Siegburger SV seine Spieler vor die Wahl. Entweder Baller League oder SV Siegburg. Und tatsächlich trennen sich zwei Spieler vom Verein. Ähnlich ist es auch beim FC Bonn-Endenich. Der Verein hatte sich von 6 seiner Stammspieler getrennt. Das sorgt für großen Unmut, denn die Mannschaft befindet sich mitten im Abstiegskampf. Um Fans und Sponsoren diese Entscheidung zu erklären, veröffentlicht Sportdirektor Markus Köppe ein Video auf Facebook, in dem er sehr emotional Kritik an der Baller League übt. Darin hieß es:
Wir haben natürlich einmal den Aspekt der Verletzungsanfälligkeit. Dadurch, dass es da dann wirklich extrem auch zur Sache geht und da ambitionierter Fußball gespielt wird, habe ich mir einfach Sorgen gemacht, dass die absoluten Topspieler wegfallen. Der Fokus ist im Prinzip von der 5. Liga Abstiegskampf komplett in die Baller League übergewandelt.
Gegen seinen bisherigen Verein und für die Baller League hat sich Abdembi Obaykiri entschieden. Er widerspricht.
Also es war Gesprächsthema in der Kabine, ja, aber dass wir da den Fokus oder sowas verloren haben, stimme ich nicht zu.
Obaykiri spielt auch in der Baller League, weil er die Chance sieht, von größeren Vereinen gesehen zu werden.
Dass Leute schon so an manchen Spielern interessiert sind, das weiß ich und bin auch selber davon sogar betroffen. Regionalliga-Mannschaften sind interessiert, genauso auch wie eine Drittligamannschaft.
Es sei aber noch nichts in trockenen Tüchern, sagt der Mittelfeldspieler. Mittlerweile hat sich Obaykiri auch wieder umentschieden. Er spielt wieder beim FV Bonn-Endenich aus einem praktischen Grund.
Dass die Baller League in einem Monat endet. Junge Spieler brauchen halt Spielpraxis. Wenn die Baller League jetzt zu Ende ist, reicht es nicht, wenn ich nur mittrainiere, mich fit halte. Dann wäre mein nächstes Spiel, was 90 Minuten geht, erst im Juli oder im August. Das ist zu lange.
Das Video von Sportdirektor Köppe ist mittlerweile wieder gelöscht und ein neues, etwas versöhnlicheres Video wurde veröffentlicht.
Ich hatte ja das Video-Statement rausgehauen. Das Ganze hat leider national die Welle geschlagen. Das war nicht unsere Absicht. Ich hatte in der Zwischenzeit mit dem Felix Stark nochmal Kontakt. Das ist der CEO der Baller League. Der hat mir dann in einem Telefonat nochmal seine Sichtweise erklärt. Ich habe mich dann noch sofort bereit erklärt, nochmal eine weitere Erklärung zu drehen.
Weitere Spieler neben Obaykiri erwartet der Verein aber dennoch nicht zurück. Der Unmut im Umgang mit der Baller League wurde in den vergangenen Wochen immer lauter. Deshalb ist auch der Fußballverband Mittelrhein in den Austausch mit der Baller League getreten. Konkrete Gesprächsergebnisse gibt es noch nicht. Der Verband sagt aber, gleichwohl sollte der gesamte organisierte Fußball und damit auch der FVM die aktuellen Entwicklungen zum Anlass nehmen, zukunftsgerichtet über eigene Potenziale und Chancen des Fußballs nachzudenken. Die Organisatoren der Baller League haben sich trotz anfänglicher Bereitschaft nicht zu einem Interview bereit erklärt.
Der Beitrag von Benedikt Haupt. Heute Abend ab 23.30 Uhr ist Thomas Hitzlsperger bei uns im Sportgespräch zu Gast bei Maximilian Rieger. Der frühere Nationalspieler und Vereinsfunktionär findet, der Fußball muss sich auch mit den Themen Demokratie und vor allem AfD besser auseinandersetzen.
Bei der AfD müssen wir schon Grenzen ziehen. Also Leute, die die freiheitlich-demokratische Ordnung bei uns in Gefahr bringen, da kann man nicht mehr, glaube ich, tolerant sein. Da muss man sich klar abgrenzen und sagen, das dulden wir nicht. In erster Linie ist Fußball, was halt das Schöne ist, dass alle mitspielen können. Aber in dem Moment, wo man seine politischen Ansichten so sehr zum Ausdruck bringt, dass man andere ausschließt, dann wird es ein Problem. Jetzt 2024 nehmen die gesellschaftspolitischen Diskussionen im Stadion rund um Fußball zu und damit müssen wir uns beschäftigen. Davon kann man nicht mehr die Augen verschließen und sagen, wollen wir nicht, wir reden über Fußball.
Sagt Thomas Hitzlsperger, ein Auszug aus unserem Deutschlandfunk Sportgespräch. Heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder jetzt schon in unserer DLF Audiothek App. Das war Sport am Sonntag. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe.